Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz nach der Kabinettssitzung am Mittwoch, zu der ich herzlich begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir beginnen, wie so oft am Mittwoch, mit den Kabinettsthemen. Damit haben Sie, Herr Mayer, das Wort.
Ja, in der Tat. Wir haben heute einige Dinge im Kabinett beschlossen. Da würde ich Sie gerne einmal kurz kompakt darüber informieren. Die Bundesregierung will dafür sorgen, dass der Standort Deutschland die Chancen künstlicher Intelligenz voll ausschöpfen kann. Deshalb hat sie heute den vom Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung vorgelegten Gesetzentwurf zur Durchführung der europäischen KI-Verordnung beschlossen. Die KI-Verordnung vom Juni 2024 schafft einen unionsweit geltenden Rechtsrahmen für die Entwicklung, Bereitstellung und Nutzung von KI-Systemen. Sie soll Innovationen fördern, Grundrechte schützen und Vertrauen in KI stärken. Zur Durchführung der KI-Verordnung muss jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union die national zuständigen Behörden festlegen. Mit dem heute beschlossenen Gesetzentwurf stellen wir sicher, dass die nationale Umsetzung dieser EU-Vorgaben gemäß unserer Vereinbarung im Koalitionsvertrag innovationsfreundlich und bürokratiearm erfolgt. Der Gesetzentwurf legt fest, welche nationalen Behörden des Bundes und der Länder für die Marktüberwachung und Notifizierung von KI-Systemen nach der KI-Verordnung zuständig sind. Er regelt deren Zusammenarbeit und schafft klare Ansprechpartner für Unternehmen. Dabei wird auf bestehende Strukturen und behördliche Expertise zurückgegriffen, um Doppelarbeit zu vermeiden und bewährte Fachkompetenz zu nutzen. Kernelement des Entwurfs ist die zentrale Rolle der Bundesnetzagentur. Dort entsteht unter anderem ein Koordinierungs- und Kompetenzzentrum. Dieses bündelt KI-Expertise zentral, stellt sie anderen Behörden zur Verfügung und bietet Informationen für Unternehmen. Die Bundesnetzagentur wird auch Aufgaben bei der Innovationsförderung erhalten. Insbesondere soll sie mindestens ein KI-Reallabor einrichten, um dort innovative KI-Systeme testen zu können. Insgesamt schaffen wir mit dem Gesetzentwurf einen innovationsfreundlichen und verlässlichen Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz in Deutschland. Besonders wichtig war, dass wir hier auf das sogenannte Goldplating verzichtet haben, sondern wirklich ganz nah in der Umsetzung an der EU-Verordnung geblieben sind. Das Kabinett hat weiterhin die Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes beschlossen. Ziel des Gesetzes ist es, die Barrierefreiheit im öffentlichen Bereich weiter zu verbessern und in der Privatwirtschaft auf mehr Barrierefreiheit hinzuwirken. Damit geht die Bundesregierung einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung, denn für Menschen mit Behinderung ist ein Umfeld ohne Barrieren grundlegende Voraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe und ein selbstbestimmtes Leben. Auch ältere Menschen oder zum Beispiel Eltern mit Kinderwagen profitieren davon. Kern des Gesetzes ist es, dass ein Benachteiligungsverbot von Menschen mit Behinderungen, das bereits für den öffentlichen Bereich gilt, auf private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen auszuweiten. Der Entwurf setzt dabei auf das pragmatische Konzept der angemessenen Vorkehrung. Das heißt, private Anbieter sollen einen Menschen mit Behinderung bei Bedarf im Einzelfall eine einfache und praktikable Lösung vor Ort zur Verfügung stellen, die den Zugang zu ihren Angeboten sicherstellt. Das kann zum Beispiel die Bedienung außerhalb des Ladengeschäfts sein, das Vorlesen der Speisekarte oder einfache mobile Rampen vor einem Restaurant. Die angemessene Vorkehrung darf das Unternehmen nicht unverhältnismäßig belasten. Auch das war wichtig, im Gesetz entsprechend klarzustellen. Wenn die angemessene Vorkehrung verweigert wird, liegt eine Benachteiligung vor. In diesem Fall können Menschen mit Behinderung ein für sie kostenloses Schlichtungsverfahren beantragen. Das Gesetz sieht zudem weitere Verbesserungen im öffentlichen Bereich vor. So sollen unter anderem öffentlich zugängliche Gebäudeteile von Bestandsbauten des Bundes bis 2045 barrierefrei ausgebaut sein müssen. Außerdem soll ein Bundeskompetenzzentrum für leichte Sprache und deutsche Gebärdensprache bei der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit eingerichtet werden. Es soll Bundesbehörden dabei beraten, Informationen in Gebärdensprache und leichter Sprache zur Verfügung zu stellen. Das Kabinett hat darüber hinaus heute die Novelle der Bundeslaufbahnverordnung beschlossen. Mit ihr wird das Dienstrecht des Bundes weiter modernisiert, sowohl die Gewinnung als auch die Entwicklung von Personal werden weiter flexibilisiert. Die Novelle der Bundeslaufbahnverordnung setzt die Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag um, berufliche Aufstiege in die nächste Laufbahn zu vereinfachen, sowie die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Ausbildung im öffentlichen Dienst zu stärken. Konkret soll der Zugang in den öffentlichen Dienst vereinfacht werden in Bereichen, in denen der Bund Schwierigkeiten hat, Personal zu rekrutieren, zum Beispiel der IT. Damit setzt die Bundesregierung zugleich einen Teil ihrer Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung um. Soweit aus dem Kabinett.
Dann machen wir vielleicht zunächst auch die Fragen zum Kabinett. Zur KI-Verordnung hat Herr Höfele eine Nachfrage. Ich weiß nicht, ob Sie dafür das zuständige Ministerium brauchen. Dann bräuchten wir einen Platzwechsel.
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. wer dafür jetzt vielleicht genau zuständig ist.
Vielleicht stellen Sie erstmal Ihre Frage.
Ja, zu dem Gesetzentwurf, den wir gesehen haben, da standen Bußgelder von 50.000 Euro drin. Der EU-Act sieht ja aber Millionenstrafen vor. Können Sie das nochmal aufdröseln, welche Strafen da jetzt genau in Deutschland drohen werden?
Ja, da muss in der Tat das zuständige Ressort einmal weiterhelfen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Da müsste ich auf den Gesetzestext verweisen und entsprechend dann auch nachliefern. Da bin ich ad hoc nicht sprechfähig zu dieser konkreten Frage.
Noch eine zweite Frage dazu. Der Text sieht ja auch eine Evaluierung in spätestens 3 Jahren vor. Würden Sie zustimmen, dass das bei der Geschwindigkeit, die die Entwicklung nimmt, viel zu spät ist und dass man das eigentlich eher in 3 Monaten schon wieder evaluieren würde? Und gibt es da irgendwelche Vorhaben seitens der Bundesregierung?
Also zunächst ist es so, vielleicht bilde ich noch mal oder zeige ich noch mal den allgemeinen Rahmen auf, in dem wir uns da bewegen. Wir haben hier eine EU-Verordnung, die unmittelbar gilt. Und das Durchführungsgesetz, das wir jetzt erlassen haben, ist im Wesentlichen eine Benennung der Marktaufsicht. Also eine Benennung von Zuständigkeiten, eine Benennung der nationalen Behörden. Und eine Evaluation, ich möchte mich jetzt gar nicht näher dazu einlassen, wann sie durchzuführen ist. Wichtig ist aus unserer Perspektive, dass wir hier eine schlankestmögliche Umsetzung gestaltet haben. Wir haben, das hat Herr Mayer ja gerade auch sehr ausführlich auch ausgeführt, auf ein Goldplating verzichtet. Und wir haben jetzt aber nichtdestotrotz die europäischen Vorgaben, an die wir uns natürlich auch halten und die auch unmittelbar gelten.
Herr Rinke.
Ja, Herr Pauli, ab wann soll das Gesetz gelten? Können Sie uns das sagen?
Einen konkreten Zeitraum kann ich Ihnen da jetzt nicht nennen. Es ist ja so, dass der AI-Act unmittelbar gilt seit August 2024. Und was das Gesetz betrifft, müsste ich das jetzt auch entsprechend nachreichen.
Herr Kubina.
Danke, Mario Kubina, ARD-Hörfunk. Eine Frage noch zum Gesetzestext mit Blick auf grundlegende Klarstellung hinsichtlich der Aufsichtsstrukturen, insbesondere was die Frage von KI-Kennzeichnungspflicht angeht, von öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkanbietern. Da würde mich jetzt interessieren, wir haben ja eine geordnete Aufsichtsstruktur, sowohl für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als auch für die privaten Anbieter. Was ist jetzt damit gemeint? Zusätzliche Aufsichtsbehörden, nochmal Aufgaben, die denen ins Buch geschrieben werden, also den Aufsichtsbehörden und Gremien, die es schon gibt. Da habe ich keine Vorstellung, was mit grundlegenden Klarstellungen gemeint ist.
Es gibt ein, wir legen in dem Durchführungsgesetz sehr konkret fest, welche Behörde wofür zuständig ist. Im Wesentlichen gilt der Grundsatz, die Ansprechbehörden, die es vorher auch schon gab, die bleiben weiterhin zuständig. Da, wo also schon eine konkrete Behörde zuständig ist, zum Beispiel im Finanzbereich die BaFin, dann bleibt dort auch die Zuständigkeit. In allen Bereichen, wo es bislang keine Zuständigkeit gab, geht die Zuständigkeit an die BNetzA über, die da auch eine koordinierende Funktion einnimmt. Und alle Sonderfälle, die da entstehen, es sind ja eine Vielzahl von Sonderfällen denkbar, Sie haben jetzt gerade einen skizziert, der wird nachgesetzlich geregelt, das heißt in der Rechtspraxis dann. Das schreiben wir im Gesetz nicht vor. Hier müssen die benannten Aufsichtsbehörden eine Klarheit schaffen und die stehen auch bereits in einem unmittelbaren Dialog hierzu. Und die Koordinierung dessen übernimmt die Bundesnetzagentur.
Herr Jung.
Nochmal zwei Lernfragen, Herr Pauli. Ab wann gelten die Verpflichtungen aus der KI-Verordnung für Modelle wie ChatGPT?
Die KI-Verordnung ist seit 2. August 2024 geltendes Recht auch in Deutschland.
Ich frage, weil mein Stand war, dass für KI-Modelle, die vor der Verordnung auf dem Markt waren, erst, glaube ich, ab 27 die Verordnungsregeln gelten. Und dann hätte ich noch die zweite Lernfrage.
Ich bleibe bei meiner Antwort.
Vielleicht können Sie das nochmal im Nachhinein prüfen. Und ist es richtig, dass für die militärische Forschung keinerlei regulatorische Maßnahmen gelten?
Wäre dann auch Gegenstand einer Nachreichung.
Danke.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann sehe ich zu diesem Thema keine weiteren Fragen. Gibt es Fragen zu den anderen Kabinettsthemen? Herr Rinke?
Ja, Maya, zu der Laufbahnverordnung. Die kenne ich jetzt nicht im Einzelnen. Ist da eigentlich auch geklärt, dass man möglicherweise zukünftig stärker Angestellte als Beamte einstellen will? Also gilt diese Verordnung, Laufbahnverordnung, für beide Gruppen und gibt es da eine Präferenz? Es gibt ja eine Debatte um Rentenversicherung und andere Punkte, wo man sagt, dass auch Staatsdiener zunehmend einbezogen werden sollten. Also ist das mitgeregelt oder nicht?
Ich kann vielleicht 2-3 weitere Sätze noch zum Detail sagen und würde auch das zuständige Ressort bitten zu ergänzen, wenn das möglich ist. Ich weiß nicht, ob das dann Ihre Frage schon beantwortet, sonst gehen wir da gerne nochmal rein. Es ist in der Tat so, im gehobenen technischen Verwaltungsdienst sowie im gehobenen naturwissenschaftlichen Dienst wird ein Sonderzugang für Personen mit den beruflichen Fortbildungsabschlüssen Bachelor Professional oder Master Professional geschaffen, wenn zusätzliche Zeiten beruflicher Erfahrung vorliegen. Das ist so ein bisschen auch Kernstück dessen, dass eben berufliche und praktische Erfahrungen in der Laufbahn stärker berücksichtigt werden. Die Möglichkeiten zum Aufstieg werden weiter flexibilisiert, insbesondere durch Erweiterung der bestehenden Aufstiegsverfahren und durch Anhebung der Zulassungshöchstaltersgrenze. Ferner wird eine praktische Erleichterung für Behörden beim Aufstiegsverfahren eingeführt, indem die Mindestmitgliederzahl der Auswahlkommissionen noch 2 statt 4 beträgt. Wechsel vom Land zum Bund werden durch die Anerkennung gleichwertiger Aufstiegsverfahren der Länder erleichtert. Elternzeit vor Eintritt in das Beamtenverhältnis soll auf die Probezeit mit Ausnahme der Mindestprobezeit angerechnet werden. Also insgesamt der Versuch, eben gerade in bestimmten Bereichen die Dinge deutlich zu erleichtern und praktische Erfahrungen höher zu gewichten.
Das beantwortet die Frage nicht ganz. Gilt das für Beamte oder Angestellte? Das war die eine Frage. Und die zweite Frage, hat man vielleicht, wenn man schon die Bundeslaufbahnverordnung anfasst, so ein Thema, dann möglicherweise auch eine Präferenz für die Anstellung und Karrieren von Angestellten mitgeregelt?
Also meiner Kenntnis nach gilt das für Beamte. Ich müsste da aber auch im Detail noch mal nachsehen und gegebenenfalls noch Ihnen das nachreichen.
Ja, danke.
Weitere Fragen zu diesem, auch zu dem Thema, Frau Klaßmann? Dann gucke ich aber noch mal, wer hat noch das Behindertengleichstellungsgesetz? Sehe ich auch keine Fragen. Dann Frau Klaßmann zum Kabinett.
Ja, und zwar wüsste ich gerne, ob es stimmt, dass Sie heute im Kabinett bezüglich der Besetzung einiger Botschafterposten über Personalien entschieden haben. Konkret, ich meine, es sind ja dann immer mehrere, konkret würde uns interessieren, ob es richtig ist, dass Herr Alexander Graf Lambsdorff nach Israel wechseln soll und dass sein Nachfolger in Moskau Clemens von Götze werden soll. Mir ist natürlich bewusst, dass die Akkreditierung da vor Ort, das Agreement und so weiter, das müssen Sie mir nicht noch erklären, um das abzukürzen.
So eine Befürchtung, aber das
ich habe so eine Befürchtung, dass dann nicht viel übrig bleibt, was ich Ihnen da erklären kann. Aber ich kann es wirklich vielleicht noch mal für alle erklären, warum das nicht bestätigt werden kann von unserer Stelle. Bei der Besetzung von Botschafterinnen und Botschafterposten ist es eben ein mehrstufiges Verfahren. Und in diesem mehrstufigen Verfahren setzt das Wiener Übereinkommen zunächst mal voraus, dass das Gastland über eine geplante Entsendung erstmal informiert wird und dann ein Einverständnis gibt. Und dieses Einverständnis, dieses sogenannte Agreement, ist eben vorher einzuholen. Und erst wenn dieser Prozess durchlaufen ist, dann entspricht es eben der guten diplomatischen, aber auch protokollarischen Praxis im diplomatischen Verkehr, dass man eine solche Personalie erst bestätigen kann. Also wir würden dieser Entscheidung, die nämlich dem Gastland obliegt, da nicht vorgreifen wollen und können bis dahin diese Personalien auch nicht bestätigen. Das macht es vielleicht auch leichter dann bei etwaigen Nachfragen bis zum Sommer.
Herr Rinke?
Interessant, dann probiere ich es aber trotzdem nochmal mit einer anderen Formulierung, weil das ja, war ja Thema im Kabinett und die Namen stehen auf der Liste, die heute vom Kabinett verabschiedet wurde. Also wenn man sagt, sind das die Namen, die vom Kabinett nominiert wurden für die Botschafterposten, dann müsste ja eigentlich eine Antwort möglich sein, weil das immer noch offen lässt, ob die dann tatsächlich ihren Job antreten. Und mich würden zusätzlich zu den Fragen der Kollegin auch interessieren, wer nach Peking und wer nach Indien geht.
Das wäre ja dann genau der Punkt, den ich in der Öffentlichkeit täte und der aus guter diplomatischer und protokollarischer Praxis eben nicht in der Öffentlichkeit kommentiert wird. Aber natürlich ist es richtig, ich meine, turnusgemäß wechseln jedes Jahr im Sommer zahlreiche Kolleginnen und Kollegen ihre Posten im Ausland. Darunter natürlich eine Vielzahl auch von Leiterinnen und Leitern von deutschen Auslandsvertretungen. Auf Vorschlag des Außenministers wurde ein Tableau heute im Kabinett dazu beschlossen. An zentralen Schlüsselpositionen, die das Ganze vorsieht, werden damit deutsche Interessen auch zukünftig durch sehr erfahrene Diplomatinnen und Diplomaten vertreten werden. Und diese Besetzung dieser sehr herausgehobenen Posten, die dort heute beschlossen wurden, der kommt natürlich eine hohe Bedeutung zu. Aber ich würde es weiterhin so halten, dass ich die Personalien nicht en Detail kommentieren würde.
Frau Gerhäuser dazu?
Ja, ohne Namen zu nennen, aber ich wüsste gerne, weil Sie von turnusgemäß sprechen, der ein oder andere Turnus wäre da ja sehr kurz. Ist das mit Blick auf Entwicklungen mit so wichtigen Partnerländern wie zum Beispiel Ukraine nicht auch riskant?
Naja, Sie wissen, es gibt sehr unterschiedliche Posten weltweit. Es gibt sehr unterschiedliche Anforderungen an diesen Posten, auch, sage ich mal, an die privaten Herausforderungen, die ein solcher Posten dann mit sich bringt. Und insofern gibt es kürzere und längere Standzeiten. Auch das ist ganz normal turnusgemäß abgebildet und bildet dann sehr oft auch die Härte, eben, die manche Posten mit sich bringen, ab.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann, Herr Mayer, haben Sie noch was aktiv zum Thema Kanada?
Genau. Heute Morgen haben uns furchtbare Nachrichten von Schüssen an einer Schule in Tumbler Ridge im westkanadischen Provinz British Columbia mit vielen Toten erreicht. Der Bundeskanzler hat dem kanadischen Premierminister Mark Carney und den Betroffenen bereits kondoliert und seine Solidarität mit Kanada ausgedrückt. Ich kann es an dieser Stelle noch einmal für die gesamte Bundesregierung wiederholen. Diese sinnlose und grausame Tat erschüttert uns alle zutiefst und erfüllt uns mit tiefer Trauer um die Opfer. Den Verletzten wünschen wir rasche und vollständige Genesung, den Hinterbliebenen der Opfer, dass sie in dieser schwierigen Zeit Trost und Kraft im Kreis ihrer Familien und Freunde finden mögen. Heute und immer stehen wir fest an der Seite Kanadas und den Menschen Kanadas.
Dazu Fragen, Herr Rinke?
Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung Kenntnis hat, ob der kanadische Ministerpräsident seine angekündigte Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz deswegen möglicherweise absagt. Es waren ja auch bilaterale Gespräche vorgesehen.
Ich will es vielleicht mal so beantworten. Wir hätten selbstverständlich größtes Verständnis dafür, wenn nach dieser schrecklichen Tat Premierminister Carney entsprechend auch in Kanada vor Ort bleiben würde.
Aber genau wissen tun Sie es nicht.
Ich würde dabei für den Moment bleiben.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Ich habe eine Liste mit einigen Themen schon vorab, die mir vorab genannt wurden. Es gibt mehrere Fragen ans Verteidigungsministerium zu unterschiedlichen Aspekten, zum EU-Sondergipfel, zu Integrationskursen, Steuerhinterziehung, Ukraine, Kuba, WHO, Münchner Sicherheitskonferenz. Das wären die bisherigen Stichworte. Wir fangen mal an bei Herrn Traut.
Ja, meine Frage richtet sich tatsächlich erstmal an Herrn Mayer. Es geht um FCAS. Die Frage ist jetzt, ob der Kanzler bei seinen Besuchen in Belgien und Teilnahmen im Sondergipfel auch morgen am Rande voraussichtlich mit Präsident Macron über die Zukunft des Projekts sprechen wird und wann die Bundesregierung denn nach jetzigem Stand eine Entscheidung von französischer Seite dazu erwartet.
Ja, der Bundeskanzler hat sich vor kurzem ja auch öffentlich nochmal zu dem Thema und dem Projekt geäußert. Er hat sinngemäß gesagt, es wird in jedem Fall gemeinsame Systeme geben. Darüber, inwieweit wir auch gemeinsame Flugzeuge weiterentwickeln und bauen, befinden wir uns derzeit in einem intensiven Dialog mit Frankreich. Und ich gehe davon aus, dass wir hier innerhalb der nächsten Wochen auch zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen werden. Das Thema ist natürlich eines, was sehr, sehr relevant ist, was sicherlich in vielen Gesprächen, bilateralen Gesprächen, auch weiteren Gesprächen eine Rolle spielt. Ich würde aber zunächst bei der Position des Bundeskanzlers vom, ich glaube, 29. Januar dann auch bleiben.
Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen? Sie haben jetzt schon ja, die Äußerung des Kanzlers erwähnt. Also es gibt ja durchaus die Möglichkeit, eben nicht den Kampfjet an sich zusammenzubauen, sondern andere Teile außenrum, Drohnen, Triebwerke, Software. Ist es denn für Deutschland tatsächlich eine Option, das so zu machen?
Ich glaube, es wäre falsch, jetzt an der Stelle öffentlich jetzt mal darüber so ein bisschen nachzudenken und zu spekulieren. Sie wissen, das ist ein wichtiges Thema, nicht nur aufgrund der verteidigungspolitischen Relevanz, sondern sicherlich auch aus der politischen heraus. Insofern führen wir die Gespräche direkt mit unseren Partnern.
Dazu, Herr Kubina. Moment, das ist es.
Ja, zur FKS, Herr Mayer. Der Eindruck ist zumindest bei mir so ein bisschen entstanden, dass die Bundesregierung jetzt die große sicherheitspolitische Rede des französischen Präsidenten abwartet und dann reagiert. Aber es ist doch ein deutsch-französisches Projekt. Also warum ist dieser Eindruck entstanden? Warum gibt es nicht einen gemeinsamen Auftritt der beiden Regierungschefs beziehungsweise des Staats- und Regierungschefs und des Kanzlers? Das ist das eine. Und das andere, warum arbeiten Sie nicht auch stärker heraus, dass auch wenn Airbus ein Flugzeug baut, es ja ein europäisches Projekt ist? Also ich frage mich immer wieder, warum die Kommunikation so sehr um die Frage kreist, ist Dassault noch mit an Bord oder können die das auch alleine? Es wäre doch immer noch auch ein multilaterales Projekt, wenn die Federführung bei Airbus alleine läge.
Ja, warum jetzt welcher Eindruck bei Ihnen oder anderen entstanden ist, das ist jetzt für mich schwer zu beurteilen. Wir haben das sicherlich nicht befördert. Nochmal, es ist ein wichtiges Projekt. Es ist aber, das zeigt, glaube ich, auch, dass wir hier immer wieder drüber sprechen, dass es auch Austausch darüber auf höchster politischer Ebene gibt, auch auf der Ebene der Verteidigungsminister gibt. Das zeigt, glaube ich, die Relevanz, auch die europäische Relevanz, die das entsprechend hat. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, gerade bei so einem hochkomplexen Projekt, wo verschiedenste Stakeholder entsprechend auch mit involviert sind, immer ratsam, dann auch wirklich miteinander weiter das Gespräch zu suchen, an Lösungen zu arbeiten, und das tun wir.
Dann vielleicht nochmal zugespitzt, wer hat bei diesem Projekt den Hut auf, der französische Staatspräsident oder der Kanzler?
Das ist ein netter Versuch. Es ist ja ein gemeinsames Projekt, so war es immer angelegt, und dementsprechend führen wir die Gespräche mit allen Beteiligten auch auf Augenhöhe und gemeinsam.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann machen vielleicht Sie weiter, Frau Klaßmann.
Ja, geht im weitesten Sinn auch um Verteidigung, aber an Herrn Müller wahrscheinlich. Die Frage, gestern wurde also bekannt, dass Deutschland bereit ist, künftig deutlich mehr militärische Führungsposten in der NATO zu übernehmen. Um wie viele und um welche Posten geht es da? Und über welchen Zeithorizont spricht man dort?
Zum heutigen Tag habe ich dazu nichts zu bestätigen oder nichts oder keine Daten mitzuteilen. Der Abstimmungsprozess findet im Bündnis statt. Sie wissen, dass sich Deutschland in vielerlei Hinsicht viel mehr engagiert im Bündnis, Ostflanke, Nord, Nordflanke, Nordostflanke. Und damit einhergeht auch, dass wir in der NATO-Kommandostruktur sicherlich mehr Anteile übernehmen werden, wenn dies von Deutschland erwartet wird. Und dazu sind wir bereit. Aber diese genauen Abstimmungen, die sind dann zu verkünden, wenn sie wirklich final sind. Und deswegen bitte ich hier noch um etwas Geduld.
Kurze Nachfrage. Also der Grund dafür, dass man das beabsichtigt zu tun, ist, dass es von Deutschland erwartet wird?
Das Bündnis entscheidet ja regelmäßig über Neustrukturierungen, über Dienstpostenvergaben, über Rotationen in den hohen Kommandobehörden. Sie wissen ja, dass wir in den großen Kommandos in Europa 3-4-Sterne-Generäle stellen, darunter eine ganze Reihe noch von weiteren Generalsdienstposten, was ja die Flag Officers sind, die ja im Grunde das bestimmende Rational ist, und darunter eine ganze Menge Stabsoffiziere, die in sehr, sehr hohem Umfang sind. Und das wird nicht nur jetzt, sondern das wird regelmäßig evaluiert und angepasst. Und im Bündnis selber gibt es natürlich auch die Bestrebung, dass Europa als der europäische Pfeiler innerhalb der NATO mehr Verantwortung übernimmt. Das ist auch gut so. Das haben wir auch ja unseren amerikanischen Verbündeten zum Beispiel mitgeteilt, dass wir das gerne machen. Und in dieser neuen Verantwortungsverteilung wollen wir natürlich auch unseren Beitrag leisten. Und deswegen stehen wir bereit, hier auch im Bündnis diese Verantwortung zu übernehmen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Herr Haug, passt vielleicht auch noch Ihre Frage zu dem Komplex. Stichwort Tomahawk, hatten Sie eine Frage?
Noch eine Frage ans BMVG mit Stichwort Ankündigung, damals noch unter der Regierung Scholz, dass die US-Amerikaner auf deutschem Boden Tomahawks und Marschflugkörper entsprechend stationieren würden. Insgesamt soll das ja bis Ende 2026 passieren. Jetzt haben wir Februar 26. Haben Sie irgendwelche Signale aus den USA, dass man das weiterhin aufrecht erhält? Also gelten diese Pläne, die die US-Amerikaner damals noch unter der alten Regierung Biden angekündigt haben? Oder haben Sie anderweitige Signale oder eben gar keine?
Also mir sind keine Veränderungen in den Planungen bekannt. Das heißt, mir sind keine widersprüchlichen Signale seitens der US-Seite bekannt. Die Planungen laufen, soweit ich weiß. Und wir halten gemeinsam mit den amerikanischen Verbündeten an diesen Plänen fest, diese Long-Range-Fähigkeiten zu stationieren, als Brückenlösung natürlich, weil wir ja durchaus eigene Fähigkeiten in dem Bereich entwickeln wollen. Sie wissen, da gibt es verschiedene Programme, dieses ELSA-Programm, European Long Range Strike Approach, also wo es um DPS, Deep Precision Strike geht, in verschiedenen Kategorien von langreichenden Drohnen über Raketensysteme. Und dort gibt es ja verschiedene Cluster, die verschiedene Nationen erfüllen wollen. Und dort sind wir mit anderen Nationen in engen Planungen dabei, unsere Fähigkeiten selber auszubauen, um dann die Brückenlösung durch eigene Lösungen zu ersetzen.
Dazu, Herr Kubina?
Dazu, ja.
Dann bitte.
Herr Müller, wenn Sie sagen, es gibt keine widersprüchlichen Signale aus Washington, gibt es denn auch ein eindeutiges Signal aus dem Pentagon oder dem Weißen Haus? Ja, die Vereinbarung, die die vorherige Administration mit der Bundesregierung getroffen hat, gilt. Und das sind die nächsten konkreten Schritte.
Es gibt ja eine eindeutige Vereinbarung, ein eindeutiges Commitment der US-Seite. Das gab es ja und daran wurde bisher nicht gerüttelt. Und deswegen ist auch die Arbeitsebene an dieser Ausgestaltung dieser Pläne weiterhin beschäftigt, ja.
Aber daraus würde ich jetzt folgern, es gibt keine formale Bestätigung der neuen US-Administration, es gibt lediglich kein Nein.
Wenn ein Prozess läuft und die Ausplanung erfolgt, dann brauchen Sie nicht jeden Tag eine neue Bestätigung.
Dann machen wir weiter bei Herrn Gonscharenko.
Deutsche Welle Gonscharenko, Frage an das Auswärtige Amt. Laut einem Bericht der Financial Times plant die ukrainische Regierung demnächst im Frühling Präsidentschaftswahlen und ein Referendum über ein mögliches Abkommen mit Russland über das Ende des Krieges. Was weiß die Bundesregierung darüber? Und laut diesem Bericht seien auch europäische Vertreter in die Planung involviert. Ist auch Deutschland dabei?
Es geht um die Frage Referendum, das war das Stichwort, ne?
Genau, Referendum und Wahlen, ja.
Ja, wir haben die Berichterstattung zur Kenntnis genommen. Präsident Zelensky hat sich bereits mehrfach offen auch für Wahlen gezeigt. Er hat zugleich betont, dass es dazu vor allem einer stabilen Sicherheitslage bedürfe. Unser Fokus derzeit liegt ja sehr stark auch darauf, diese Friedensverhandlungen und Gespräche weiter zu begleiten, um da auch wirklich endlich mal voranzukommen. Ja, das drängen insbesondere auch darauf, dass Russland davon maximal Forderungen Abstand nimmt. Und worauf wir auch immer Wert gelegt haben, ist, dass natürlich die Ukraine und die ukrainische Regierung und der Präsident selbst über das weitere Vorgehen da entscheidet.
Dann die Nachfrage. Der Präsident Zelensky hat auch gesagt, dass die Amerikaner da Druck machen, weil sie eben Wahlen im Herbst haben und bis Juni irgendeine Entscheidung haben wollen zum Thema Frieden in der Ukraine. Wie besorgt ist die Bundesregierung, dass die USA aus dem Verhandlungsprozess aussteigen könnten bis Juni?
Es ist erstmal wichtig, dass die Gespräche, die jetzt ja auf verschiedenen Ebenen gelaufen sind, an verschiedenen Orten auch gelaufen sind, dass die weitergehen. Wir unterstützen die Ukraine dabei sehr, sehr intensiv. Es ist vor allen Dingen wichtig, dass die Ukraine und Russland wirklich auch direkt miteinander verhandeln. Und wir sind mit unseren Partnern, insbesondere mit den Ukrainern, mit der ukrainischen Regierung, aber eben auch auf Ebene der Sicherheitsberater, auch mit den USA natürlich im regelmäßigen Austausch darüber. Insofern setzen wir darauf, dass diese Friedensgespräche jetzt weitergehen, weiter Fahrt aufnehmen und nochmal insbesondere Russland von seinen Maximalforderungen wirklich Abstand nimmt, weil das ist das, was wirklich als Roadblock einem weiteren Fortschritt im Wege steht.
Danke. Herr Jung?
Aus dem ukrainischen Präsidentenhaus wurde das ja dementiert, dass Wahlen und Referendum kommen sollen. Ich habe mir nicht ganz verstanden, die Bundesregierung wünscht sich von ukrainischer Seite Wahlen und ein Referendum, ja?
Das ist gut, dass Sie das nochmal fragen, dass ich das nochmal richtig stellen kann. Ich habe gesagt, wir haben die Berichterstattung zur Kenntnis genommen, aber auch darauf hingewiesen, dass die Hoheit darüber bei der ukrainischen Regierung und beim Staatspräsidenten liegt.
Ja, aber Sie betonen ja auch immer wieder die demokratische Struktur der Ukraine. Es gab bisher keine Wahlen. Möchte die Bundesregierung, dass Wahlen stattfinden, obwohl der Krieg andauert?
Mir ist nochmal wichtig zu betonen, dass wir die Ukraine in dieser sehr, sehr schwierigen Lage, in der sie sich befindet, weil Russland weiter Tag für Tag dieses Land angreift und dafür sorgt, dass bei Minustemperaturen, wir haben darüber gesprochen, die Energieversorgung teilweise sehr stark unter Druck gerät, dass Menschen frieren müssen, dass Menschen an der Front sterben in dieser wahnsinnig schwierigen Situation für die Ukrainerinnen und Ukrainer und auch für das ukrainische Volk. Unterstützen wir die Ukraine nicht nur bei ihrem Abwehrkampf, sondern natürlich auch politisch. Das ist ganz wichtig und daran ist auch nicht zu rütteln. Und dementsprechend haben wir immer gesagt, dass das Wohl und Wehe und die Entscheidungen, die in der Ukraine getroffen werden, natürlich von der Regierung selbst getroffen werden und da auch keine Ratschläge von uns brauchen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Traut noch mal mit einem neuen Thema.
Ja, ich würde gerne auf den Gipfel morgen kommen, zu Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit. Es gibt jetzt Warnungen aus der deutschen Wirtschaft mit Blick auf Initiativen aus der EU-Kommission, hier für bestimmte Branchen zumindest Buy European Vorgaben zu machen. Hat denn die Bundesregierung eine Haltung dazu? Ich weiß nicht, ob Herr Mayer jetzt sich dazu äußern will oder das Wirtschaftsministerium. Und es gab ja auch noch im Kontext die Wiederholung der Forderung von Präsident Macron nach Eurobonds. Da würde mich auch die Position der Bundesregierung interessieren.
Vielleicht kann ich die Gelegenheit nutzen, da wir ja vor einem wichtigen informellen Europäischen Rat am 12. Februar stehen, was ja so ein bisschen auch den Rahmen bildet für die Diskussion, die Sie abbilden. Kann gerne auch auf das ein oder andere Einzelinstrument gleich nochmal eingehen, aber vielleicht, wenn Sie erlauben, die Gelegenheit nochmal nutzen, nochmal einen Moment rauszuzoomen, warum wir gerade diese Diskussion führen und warum das so wichtig ist. Ja, dieser informelle Europäische Rat findet statt in einer Zeit, wo sich vieles auf der Welt gerade verschiebt und wo wir, insbesondere der Bundeskanzler, sehr stark daran arbeiten, Europa insgesamt zu stärken. Weil in einer Welt, die sich massiv verändert, wo Gewissheiten noch unter Druck geraten, ist es dringend notwendig, dass Europa militärisch, politisch, aber auch wirtschaftlich so stark wie möglich dasteht. Und das ist der Hintergrund, warum er sehr stark darauf gedrängt hat, dass wir nun auf diesen informellen Europäischen Rat eben auch zulaufen, wo wir uns einen ganzen Tag lang die Staats- und Regierungschefs sich nur mit dem Thema europäische Wettbewerbsfähigkeit am Donnerstag auseinandersetzen werden. Das ist eine wichtige Wegmarke, dann hin zu einem formellen Europäischen Rat, der im März stattfinden wird und sicherlich auch weitere Beschlüsse, die darauf folgen werden. Für uns ist besonders wichtig bei der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Bürokratierückbau. Das ist sehr, sehr entscheidend. Gleiches gilt für Handelsbeziehungen, die Europa überall in der Welt aufbauen muss. Ich habe noch mal gesagt, wenn Europa stark werden muss in einer sich verändernden Welt, dann brauchen wir starke Partner, mit denen wir Handel betreiben. Aber es geht natürlich auch um die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit hier sehr konkret vor Ort. Da geht es um den europäischen Binnenmarkt. Die Stärkung des europäischen Binnenmarkts, sicherlich auch Vorschläge, die dazu vorgelegt wurden, jetzt wirklich weitere Schritte zu gehen, den europäischen Binnenmarkt auch zu vollenden. Darauf liegt unser voller Fokus. Sie haben das Stichwort Buy European angesprochen. Ich bin mir sicher, dass das in der einen oder anderen Form in den Gesprächen auch eine Rolle spielen wird. Wir haben als Bundesregierung dazu eben auch immer gesagt, dass wir uns das grundsätzlich vorstellen können, einen Weg in diese Richtung zu gehen. Aber dass es notwendig ist, dass wir uns am Ende nicht abschotten und dass wir keine protektionistische Politik betreiben und deshalb solche Regeln wirklich auch auf bestimmte Bereiche definiert werden sollen, dass sie zeitlich befristet sein sollen. Und so hat sich die Bundesregierung in diese Gespräche dann entsprechend auch eingebracht. Wir warten jetzt auf einen Vorschlag von der europäischen Ebene und werden uns dann auch offiziell nochmal positionieren. Jetzt habe ich ein bisschen länger ausgeholt, sorry, aber ich habe die Gelegenheit genutzt.
Die Frage zu Eurobonds wäre noch offen.
Ja, ich glaube, die Position zu Eurobonds ist, glaube ich, bekannt. Die hat sich entsprechend auch nicht verändert. Aus unserer Sicht ist vorrangig jetzt am Donnerstag und auch in den weiteren Gesprächen wirklich die Diskussion um die europäische Wettbewerbsfähigkeit, um die Stärkung des Binnenmarkts. Fragen der Finanzierung finden ja parallel zum Beispiel auch, wenn es um den mittelfristigen Finanzrahmen geht. Das ist ja quasi das Framework, mit dem wir in Zukunft dann auch agieren werden. Alle Finanzfragen sind da, glaube ich, auch gut aufgehoben. Die Position der Bundesregierung zu Eurobonds ist bekannt, hat sich auch nicht verändert.
Herr Rinke.
Ja, und eine Frage zu dem, was morgen eigentlich passieren soll. Also die Wirtschaftsverbände, die eben erwähnt wurden, haben ja kategorisch schon und sehr energisch Maßnahmen gefordert. Plant die Bundesregierung oder geht sie davon aus, dass die Sachen, die morgen beraten werden, dann im März auf dem regulären Gipfel auch beschlossen werden?
Ja, da sind wir ein bisschen wieder im Bereich des Hellsehens. Das kann ich so natürlich nicht voraussehen. Aber natürlich ist der informelle Rat am Donnerstag eine wichtige Wegmarke dann hin zu weiteren EU-Ratssitzungen, wo dann eben auch formelle Beschlüsse erfolgen können. Ein informeller Rat kann das entsprechend nicht und deshalb dient der natürlich der Vorbereitung. Ich glaube, es ist schon mal ein gutes Zeichen. Es hat ja auch ein bisschen Vorbereitung auch gebraucht, dass es jetzt wirklich eine klare Agenda bei diesem informellen Rat geht, die wirklich komplett ausgerichtet ist auf Wettbewerbsfähigkeit, Binnenmarkt, Bürokratieabbau. Das werden, glaube ich, sehr intensive Gespräche. Ich glaube, das kann man sagen. Und die Erwartung der Bundesregierung und auch des Bundeskanzlers ist natürlich nicht nur, dass wir uns darüber unterhalten, sondern dass wir natürlich schnellstmöglich auch zu Beschlüssen kommen.
Wenn ich nachfragen darf, Frau von der Leyen hat ja heute Morgen auch im EP geredet und hat sich ein bisschen dagegen gewendet, dass es, ist ja auch hier in Deutschland üblich, so ein EU-Bashing gibt, dass die EU-Kommission vor allem für die Bürokratie zuständig ist und verantwortlich. Und hat umgekehrt darauf verwiesen, dass der Finanzmarkt völlig zerklüftet sei, weil jedes Land auf seine eigenen Handelsplätze und Handelsplattformen beharrt. Ist die Bundesregierung da bereit, diesen Konsolidierungsweg zu gehen und möglicherweise auch Handelsplätze abzugeben?
Ich will vielleicht grundsätzlich noch mal sagen, dass die Aufgabe, die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, natürlich eine Aufgabe ist, die nur geteilt gelingen kann. Geteilt heißt auf europäischer Ebene, aber natürlich auch in den Nationalstaaten. Und deshalb sind wir als deutsche Bundesregierung, wenn es darum geht, Bürokratie zurückzubauen, wenn es darum geht, auch an der nationalen Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten, ja bereits große Schritte auch in der vergangenen, im vergangenen Jahr gegangen. Das ist insofern eine Aufgabe, die wir gemeinsam angehen. Und wenn Sie den europäischen Kapitalmarkt ansprechen, ich glaube, der Bundeskanzler hat regelmäßig darauf hingewiesen, dass auch hier wir dazu kommen wollen, wirklich gemeinsame Lösungen zu finden, die insgesamt die europäische, auch den europäischen Kapitalmarkt stärken. Und ich gehe auch fest davon aus, dass es sicherlich eines der Themen sein wird, was entweder am Donnerstag oder in den folgenden Wochen dann auch zur Sprache kommt.
Herr Traut noch mal.
Entschuldigung, ist eine weitere Frage ans BMVG.
Dann nehme ich Sie noch mal auf die Liste. Zu diesem Thema hatte ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann machen wir weiter mit dem Stichwort Integrationskurse bei Herrn Haug.
Ja, Stichwort Integrationskurse, eine Frage an das BMI und an das BMAS. Inwieweit schon klar ist, wie hoch die Einsparungen sind zum einen und zum anderen am BMAS auch, ob es dann mittlerweile auch Zahlen gibt, beispielsweise, weil Kurse eben entsprechend negativ oder Kursteilnahmen negativ beschieden worden sind.
Vielen Dank für die Frage. Ich kann Ihnen eine konkrete Zahl gegenwärtig noch nicht nennen, müsste die gegebenenfalls nachliefern.
Also ich kann zu den Integrationskursen, da sind wir ja nicht zuständig, zu den Berufssprachkursen kann ich Ihnen aber sagen, dass diese Einschränkung bei den Integrationskursen darauf erstmal keinen Einfluss hat. Die Berufssprachkurse sind hinsichtlich ihrer Kernaufgaben zurzeit auskömmlich finanziert. Berufssprachkurse mit dem Zielsprachniveau B2 können aktuell nahezu bedarfsgerecht starten. Die arbeitsplatzbezogenen Kurse können bedarfsgerecht starten.
Zusatz, mit Blick auf Ukraine, da ist ja das erklärte Ziel der Regierung auch gewesen, möglichst viele möglichst schnell in Arbeit und auch in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Konterkariert diese Entscheidung nicht das, was man im Endeffekt als Ziel ausgegeben hat? Also wenn man dann keine Sprachkurse mehr entsprechend belegen darf?
Ja, also vielleicht kann ich grundsätzlich sagen, aus Sicht des BMAS ist es sinnvoll, allen Personen mit Sprachförderung die Teilnahme an einem Integrationskurs zu ermöglichen. Der Erwerb grundständiger Deutschsprachkenntnisse ist eine elementare Voraussetzung für die gesellschaftliche Integration und legt natürlich auch die Grundlage für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt. Was Sie jetzt speziell mit den Ukrainern angesprochen haben, da ist es ja so, dass Personen, die von den Jobcentern Integrationskursen zugewiesen werden, auch weiterhin Zugang haben. Das ist ja dann gilt für alle Ukrainer, die jetzt im Moment noch von den Jobcentern betreut werden. Dann haben wir im Zusammenhang mit dem Gesetz zum Rechtskreiswechsel, das Gesetz befindet sich ja derzeit im parlamentarischen Verfahren. Die Bundesregierung hat sich in dem Gesetzentwurf darauf geeinigt, dass Leistungsberechtigte nach dem Rechtskreiswechsel zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet werden sollen, wenn die Vermittlung in Arbeit oder eine gemeinnützige Arbeitsangelegenheit aufgrund mangelhafter Sprachkenntnisse nicht möglich ist. Die Verpflichtung kann durch die kommunalen Behörden, die für das Asylbewerberleistungsgesetz zuständig sind, erfolgen.
Der Kollege auf der von uns aus gesehen rechten Seite.
Ja, Kolmer, RTL Fernsehen. Eine Frage ans BMI zu dem Komplex. Können Sie noch mal ausführen, warum es jetzt nicht mehr finanzierbar ist oder inwieweit sich da etwas geändert hat, dass diese Kurse nicht mehr finanziert werden können? Und zum anderen kommt vom Koalitionspartner jetzt schon der Kommentar, dass er das letzte Wort noch nicht gesprochen. Daher die Frage, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen?
Sie wissen ja, dass wir grundsätzlich Kommentare aus dem politischen Raum nicht kommentieren. Wir haben uns zu den Integrationskursen ja letzte Woche hier auch schon geäußert. Kern ist, wie wir das letzte Woche auch schon gesagt haben, dass wir die Integrationskurse ja letztendlich wieder auf ihren eigentlichen Auftrag zurückführen möchten. Im Fokus dabei steht die Förderung vor allem von Menschen mit dauerhafter Bleibeperspektive. Und wir reagieren auch hier in dem Kontext auf die Reduzierung der Migrationszahlen und senken hier die Ausgaben. Dabei senken wir Fehlanreize und setzen entsprechend Prioritäten. Wichtig ist noch einmal, Integrationskurse stehen vor allem für diejenigen zur Verfügung, die dauerhaft in Deutschland bleiben können. Das System ist in den vergangenen Jahren erheblich aufgewachsen, sodass wir nun Angebote zukünftig gezielter steuern. Der Grundsatz bleibt aber bestehen, wer dauerhaft bleiben kann in Deutschland, soll Unterstützung bekommen, um die Sprache zu lernen und schnell Orientierung in diesem Land zu bekommen. Die zu treffenden Maßnahmen tragen zur langfristigen Sicherung des Integrationskurssystems bei.
Herr Jung.
Herr Mayer, eine Verständnisfrage. Verabschiedet sich die Bundesregierung davon, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist?
Nein.
Weil diese Maßnahmen werden ja jetzt als einwanderungsfeindlich, ausländerfeindlich bewertet. Herr Zanetti, ist Deutsch lernen zu können ein Fehlanreiz aus Sicht des Bundesinnenministers?
Also ich habe ja gerade sehr deutlich gemacht, dass wir es als wichtig erachten, hier die Fähigkeiten durch Integrationskurse zu erlangen. Aber ich habe auch sehr deutlich gemacht, für welche Zielgruppe wir hier die Integrationskurse sehen. Und das sind eben diejenigen, die dauerhaft in Deutschland bleiben können.
Herr Jessen?
Können Sie uns sagen, um wie viel Prozent in etwa das BMI die Zahl der Menschen, die für die Integrationskurse angeboten werden sollen, in Zukunft gesenkt werden soll?
Eine genaue Zahl kann ich Ihnen jetzt hier nicht an die Hand geben, würde ich aber gegebenenfalls, wenn es möglich ist, nachliefern.
Ja, Nachfrage ans BMAS. Ist die Linie zu sagen, Integrationskurse nur für Menschen, bei denen definitiv eine gesicherte Bleibeperspektive besteht, in Übereinstimmung mit der Vorstellung von Integrationskursangeboten an der Spitze Ihres Hauses?
Also, wie gesagt, wir sind jetzt für die Integrationskurse nicht direkt zuständig, aber ich habe ja gerade schon betont, dass aus unserer Sicht Sprachförderung immer sinnvoll ist für alle Personen, die einen Sprachförderungsbedarf haben.
Für alle.
Herr Jung nochmal.
Nur zur Verständnis, Herr Zanetti, also aus Sicht Ihres Ministeriums ist der Sinn von Integrationskursen nicht die Bleibeperspektive zu erhöhen.
Ich kann mich da nochmal wiederholen. Der Fokus liegt für uns, für auf denjenigen Menschen, die eine dauerhafte Bleibeperspektive in Deutschland haben.
Naja, aber die Bleibeperspektive von Menschen erhöht sich doch jetzt einfach nur rein logisch, wenn der Spracherwerb gefördert wird.
Ich würde sagen, ich habe die Frage gerade beantwortet und habe dem jetzt nichts hinzuzufügen.
Herr Haug.
Nochmal zum Verständnis, in welchem zeitlichen Vorlauf ist denn dieser Stopp eigentlich durchgeführt worden? Also wenn man bei Trägern nachfragt, sind da sehr, sehr viele überrascht. Wenn man das Trägerschreiben liest, dann steht da zudem, dass der Bewilligungsstopp bis auf Weiteres gilt. Was muss denn passieren, dass der wieder rückgängig gemacht wird? Also gibt es da eine Option in diesem Jahr?
Wir hatten uns ja letzte Woche schon dazu geäußert, dass dieser Stopp vorhanden ist. Und zu weiteren Ausführungen verweise ich auf das, was ich bisher gesagt habe.
Dann wechseln wir das Thema. Frau Böselager ist an der Reihe.
Ich habe eine Frage ans BMG. Ob es Bestrebungen seitens der Bundesregierung gibt, jemanden aus Deutschland zum WHO-Generaldirektor zu nominieren?
Vielen Dank für die Frage. Das ist ja eine, die die gesamte Bundesregierung betrifft, das BMG. Was das BMG betrifft, kann ich dazu nicht sagen. Also vermutlich beziehen Sie sich auf Presseberichte, die mir auch bekannt sind, aber ich kann dazu nichts sagen.
Und die anderen auch nicht? Ich habe eine Nachfrage zum Prozess. Angenommen, man würde jemanden nominieren. Wie läuft das ab? Also wann beginnt die Nominierungsphase? Bis wann geht die? Wann müssen alle Mitgliedsländer ihre Nominierungen eingereicht haben? Vielleicht können Sie einfach sagen, und auch welche Häuser in Deutschland an diesem Prozess beteiligt werden.
Also natürlich ist das BMG beteiligt. Ansonsten würde ich die Frage an Herrn Mayer übergeben. Das ist ja, also mir ist bis jetzt der Zeitplan nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob Sie da noch was ergänzen wollen oder können.
Ich kann ihn leider ad hoc auch nicht darbieten. Ich bin sicher, dass es dafür vernünftige Abläufe gibt. Aber wie gesagt, ist mir jetzt noch nicht begegnet. Müssen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal aufgreifen.
Und wer ist noch involviert? Das Auswärtige Amt wahrscheinlich, BMZ. Können Sie dazu was sagen?
Ja, das Auswärtige Amt.
Moment. Jetzt haben Sie ein Mikro.
Das Auswärtige Amt ist bei internationalen Kandidaturen, haben wir am Montag ja auch ausgeführt, immer mit beteiligt auch. Allerdings federführend ist das BMG an der Stelle.
Also ich wäre froh, wenn Sie den Prozess nachreichen könnten, wie das abläuft. Danke.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Wir haben jetzt, wenn wir die Stunde voll machen, noch 12 Minuten, wenn ich das richtig sehe. Ich habe jetzt auf meiner Liste noch mit 9 Themen Herrn Jessen, Herrn Höfele, Herrn Jung, Herrn Rinke, Herrn Traut und Frau Klaßmann. Und würde es dann und Herrn Kubina offensichtlich und würde dann gerne die Liste damit für heute schließen. Herr Jessen.
Ja, das war eine Wortmeldung zu den Kabinettsthemen, aus die dann einfach so verlassen wurden. Die Frage geht, ich glaube, zuständigkeitshalber ans BMAS, geht um die Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes.
Herr Jessen, wirklich, also zum Prozedere, ich habe wirklich noch mal in die Runde geguckt, wer dazu Thema hat. Sie haben sich dazu nicht gemeldet. Also diesen
Vorwurf,
ja, dann bitte ich aber um eindeutige Meldung. Aber jetzt stellen Sie die Frage. Ja.
Okay, danke. Die unabhängige Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Frau Attermann, hat diese Reform als eine verpasste Chance bezeichnet, weil für die meisten Betroffenen in der Auswirkung der beschlossenen Reform sich nichts ändern würde. Wie reagieren Sie auf diese Kritik?
Ja, also wir sind der Meinung, dass die Reform ein wichtiger Schritt für die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ist. Ich kann Ihnen auch gerne noch mal sagen, was die Ministerin dazu gesagt hat. Je mehr Barrieren wir für Menschen mit Behinderungen abbauen, desto stärker sind wir als Land. Deshalb entwickeln wir das Behindertengleichstellungsgesetz weiter und setzen damit ein wichtiges Vorhaben des Koalitionsvertrags um. Der Bund ist zukünftig verpflichtet, die letzten verbleibenden Barrieren in Bestandsbauten des Bundes abzubauen. Bis 2035 sollen und bis 2045 müssen diese Bauten grundsätzlich barrierefrei werden. Wenn ich da mal kurz einhake, dann ist das ja zum Beispiel schon einmal, finde ich, eine Verbesserung, die man ja nicht wegreden kann. Unternehmen sind außerdem verpflichtet, individuelle und praktikable Lösungen anzubieten, mit denen Menschen mit Behinderungen bei Bedarf Zugang zu gewerblich angebotenen Gütern, Dienstleistungen verschafft wird, sogenannte angemessene Vorkehrungen. Damit gehen wir einen wichtigen Schritt hin zu mehr gelebter Inklusion in Deutschland. Also wir hören natürlich die Kritik, aber wir gehen mit dem Gesetz trotzdem einen wichtigen Schritt. Es wird Verbesserungen geben im öffentlichen Bereich und auch eben für den privaten Bereich gibt es klare Vorgaben, dass Unternehmen eben ihre Dienstleistungen, ihre Produkte auch zugänglich machen müssen. Ja.
Aber mit Verlaub, genau da setzt die Kritik von Frau Attermann an. Sie sagt, durch das neue Gesetz würden bauliche Veränderungen für private Träger ausgeschlossen. Es sind doch aber häufig genau solche baulich bedingten Barrieren, die gleichberechtigten Zugang verhindern. Mhm. Also wie soll die Situation verbessert werden, wenn das entscheidende Segment, nämlich bauliche Veränderungen, von den Vorgaben ausgeschlossen ist für Privatpersonen oder Institutionen?
Ja, aber Sie haben recht, dass die Unternehmen nicht zu baulichen Veränderungen verpflichtet sind. Ja, ist richtig. Aber das heißt ja nicht, dass die Unternehmen nichts tun müssen. Also die Unternehmen müssen praktikable, angemessene Vorkehrungen bereitstellen. Und wir haben schon am Anfang der Regierungssprecher ja auch darauf hingewiesen, dass man dagegen auch mit einem Schlichtungsverfahren, das für die Betroffenen kostenfrei ist, vorgehen kann oder natürlich auch klagen kann. Und solche praktikable Lösung kann ja zum Beispiel das Bereitstellen einer mobilen Rampe sein. Also es ist jemand nicht verpflichtet, sozusagen jetzt eine Rampe zu bauen, aber er muss schon gewährleisten, dass Menschen mit Behinderungen Zugang haben zu Geschäften oder wozu auch immer. Also es lässt sich ja für ganz unterschiedliche Bereiche dann durchdeklinieren.
Wir wechseln das Thema. Herr Höfele ist an der Reihe.
Zur Münchner Sicherheitskonferenz an Herrn Mayer. Was will der Bundeskanzler mit dem Gouverneur von Kalifornien besprechen? Und fürchten Sie nicht, dass der US-Präsident das wieder mal als Provokation auffasst?
Ja, also ich werde jetzt einzelnen Gesprächen oder möglichen Gesprächen oder etwaigen Gesprächen hier nicht vorgreifen. Münchner Sicherheitskonferenz ist natürlich ein wichtiger Anlass. Ich glaube, können wir auch ein bisschen stolz darauf sein, dass das in Deutschland stattfindet. Die ganze Welt zu Gast, dann auch in München, in sicherheitspolitisch sehr wirklich bewegten Zeiten. Der Bundeskanzler wird, wie Sie wissen, die MSC entsprechend eröffnen, wird da sicherlich auch die Möglichkeit nutzen, ein wenig darzulegen, wie er gerade auf außen- und sicherheitspolitische Fragen blickt. Rundherum wird er sicherlich eine Reihe von Terminen wahrnehmen. Ich glaube, grundsätzlich ist es auch gut, dass es auch eine Gelegenheit gibt, in einem etwas anderen Kontext auch das transatlantische Verhältnis ein Stück weit vielleicht nicht wieder aufleben zu lassen, aber in diesem Kontext weitere Gespräche zu führen. Nochmal einzelnen Terminen kann ich hier leider nicht vorgreifen.
Ich würde aber trotzdem gerne zu dem Herrn Newsom fragen. Der wird ja von vielen schon als nächster US-Präsident gesehen. Trauen Sie ihm das auch zu?
Jetzt bringen Sie mich in die Bredouille hier. Nein, dazu werde ich mich sicherlich nicht weiter äußern.
Dazu Herr Kubina.
In München wird ja sicher auch die Grönland-Krise und ihre Folgen eine Rolle spielen. Gerade kommen Meldungen, wonach Arctic Century gestartet sei. Vielleicht dazu, Herr Mayer, eine erste Einschätzung der Bundesregierung oder auch von Herrn Oberst. Und eine Antwort hoffentlich auf die Frage, worin denn der deutsche Beitrag zu Arctic Century konkret besteht.
Beginne ich mal. Die Nachricht, die gerade reinkam, Sie haben vollkommen recht, ist ja im Grunde für uns keine Überraschung. Es hat sich ja abgezeichnet, dass die NATO eine gemeinsame Aktivität aufstellen wird und dort bereits durchgeführte Vorhaben in der Region einpflegen wird. Hat sie auch gerade geschrieben, mal zum Beispiel die dänische Übung oder Übungsserie in der Region oder auch Cold Response, was die Norweger verantworten. Deutschland wird sich hier einbringen, das ist ganz klar. Auch da gilt, was ich gerade gesagt habe, der Verantwortung, die auch vor allen Dingen an den europäischen Pfeiler der NATO gestellt wird, die werden wir hier auch mittragen. Ich bitte noch etwas Geduld darüber oder dafür, welche Beiträge konkret das sein werden. Aber es werden Beiträge sein, die vor Ort benötigt werden für dieses Lagebild, für die Wirkung in der Region, um Sicherheit im Nordatlantik und in der Arktis herzustellen oder zu wahren. Und darüber hinaus haben wir ja schon bei den Beiträgen, die jetzt eingeflochten werden, Cold Response zum Beispiel, erhebliche Anteile, die in den nächsten Monaten dort stattfinden werden. Aber ich bitte noch etwas Geduld. Wir haben ja auch noch in den nächsten Tagen diverse Events in Brüssel, wo ja auch nochmal dann weitere Abstimmungen stattfinden werden.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann erneuter Themenwechsel. Entschuldigung, Themenwechsel. Herr Jung ist an der Reihe.
Ich hätte auch noch die Westbank als relevanteres Thema, falls das noch möglich wäre.
Das müssen wir sehen, wie wir zeitlich rauskommen, Herr Jung. Aber stellen Sie jetzt erstmal.
Dann würde ich aber an diese Relevanz die Westbank.
Dann entscheiden Sie sich für das Thema, was Ihnen wichtiger ist, würde ich Ihnen empfehlen.
Ja, was allgemein wichtiger ist, dass es hier so läuft, das hier. Herr Hinterseer, mich hat gewundert, dass es bisher keine aktive Wortmeldung seitens der Bundesregierung zu den Annexionsplänen oder der Verschärfung der Annexionspläne der israelischen Regierung gegeben hat. Laut Beobachtern ist das die schwerwiegendste Entscheidung, jetzt die gesamte Kontrolle über die Westbank und damit auch eine Beendigung der Vision eines palästinensischen Staates herbeizusehen. Ich meine, Sie sind ja selber dort vor Ort gewesen, Sie wissen, wie die Lage ist. Jetzt wäre oder wird es möglich sein, dass Siedler direkt im Stadtzentrum Ramallahs, wo Sie ja auch gearbeitet haben, hinkommen können, Häuser bauen können, Häuser abreißen können. Warum hat sich die Bundesregierung bisher nicht dort zu Wort gemeldet? Warum müssen wir extra nachfragen?
Also zunächst mal stimmt es nicht, dass die Bundesregierung sich nicht geäußert hätte. Die Bundesregierung hat sich bereits geäußert. Unter anderem haben sich aber auch unsere Auslandsvertretungen in Tel Aviv und Ramallah zum Sachverhalt geäußert. Aber Sie haben natürlich recht, die Entscheidung des israelischen Sicherheitskabinetts hat potenziell sehr weitreichende Folgen für die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland. Diese Entscheidung erlaubt es Privatpersonen, israelischen Privatpersonen Land im Westjordanland zu kaufen, überträgt Teile der Verwaltung des Westjordanlands an zivile israelische Behörden. Und all das widerspricht Israels völkerrechtlichen Verpflichtungen. Sie stellen einen weiteren Schritt zu einer faktischen Annexion damit dar. Sie haben auch gesehen, dass sich Kabinettsmitglieder in Israel mitunter dazu geäußert haben, sprechen von einer de facto Souveränität Israels im Westjordanland. Nichts anderes ist ja gemeint als eine Erweiterung dann der Verwaltung auf das Westjordanland und damit Vorschub zu leisten einer Annexion. Was unsere Haltung angeht, Israel ist im Westjordanland weiter Besatzungsmacht und als Besatzungsmacht ist es völkerrechtswidrig, Siedlungen zu bauen. Auch die Übertragung bestimmter Verwaltungstätigkeiten an zivile israelische Behörden steht im Widerspruch zum temporären Charakter einer Besatzung. Sie kennen auch, weil Sie es hier schon mehrfach ausgeführt hatten, das IGH-Gutachten. Das fordert, dass die Besatzung so bald wie möglich eben beendet wird. Und die Haltung der Bundesregierung ist und bleibt in der Frage des Siedlungsbaus eindeutig, nämlich dass das Westjordanland ein integraler Bestandteil eines zukünftigen palästinensischen Staates ist. Die Bundesregierung setzt sich auf dieser Grundlage weiterhin für eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung ein.
Das BMZ möchte dazu noch ergänzen.
Genau, weil es angesprochen wurde, Äußerungen der Bundesregierung, Entwicklungsministerin Alabali Radovan hatte sich ganz konkret zu den jüngsten Beschlüssen zum Landrecht im Westjordanland gerade gestern geäußert. Ich kann es hier gerne nochmal für alle wiedergeben. Ich bin zutiefst besorgt über die jüngsten Beschlüsse der israelischen Regierung zum Landrecht im Westjordanland. Die Maßnahmen versperren den Weg für eine friedliche und dauerhafte Lösung des Nahostkonflikts. Sie vertreiben die palästinensische Bevölkerung aus dem Westjordanland durch weitere völkerrechtswidrige Landnahme. Sie erschweren auch uns als Entwicklungsministerium die Unterstützung der Menschen im Westjordanland, denn auch aus Deutschland geförderte Projekte wie Schulen oder ein funktionierendes Abwassernetz sind nicht mehr sicher. Je mehr illegale israelische Siedler sich im Westjordanland niederlassen und je mehr Palästinenser aus ihrer Heimat vertrieben werden, desto schwieriger wird eine Zwei-Staaten-Lösung. An dieser Lösung arbeiten wir als Bundesregierung weiter.
Nachfrage?
Korrigiere mich, die Wortmeldung hatte ich nicht gesehen. Kanzler und Außenminister lehnen ja Gegenmaßnahmen ab, also was tatsächlich was bringen würde. Sanktionen zum Beispiel. Ist das auch die Haltung der Entwicklungsministerin, dass man weiter mit leeren Worten arbeiten möchte?
Also für uns geht es jetzt vor allem darum, sicherzustellen, dass die Unterstützung der Palästinenser und Palästinenserinnen vor Ort weitergehen kann. Da sehen wir erhebliche Schwierigkeiten, die da durch diese Reform auf die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft und auch Deutschlands zukommen. Und dem gilt unser vordringlicher Augenmerk.
Herr Rinke und Frau Klaßmann hatten sich dazu jetzt noch gemeldet. Herr Rinke?
Ja, genau, das war auch das Thema, was ich fragen wollte. Dann richte ich die Frage jetzt an Herrn Mayer, Herrn Hinterseher. Diese Maßnahme untergräbt ja das ausgesprochene Ziel, was Sie jetzt alle erwähnt haben, Zwei-Staaten-Lösung. Wo ist eigentlich die Grenze, die Israel überschritten haben muss, damit man sich von diesem Ziel verabschiedet? Weil es ja offensichtlich ist, dass alle paar Wochen eine neue Maßnahme kommt, die das unmöglicher macht, dass man dieses Ziel überhaupt noch erreichen kann.
Ein bisschen eine hypothetische Frage jetzt natürlich. Ich kann aber so viel sagen und ich meine, die Äußerung der beiden Ministerien war ja sehr, sehr klar und eindeutig. Ich könnte das jetzt für das Bundeskanzleramt, für das Bundespresseamt so nochmal bestätigen. Darauf verzichte ich jetzt, aber es zeigt ja natürlich nochmal, dass wir genau ja darauf hinwirken, politisch darauf hinwirken, dass es eben nicht dazu kommt, sondern dass wir weiterhin Möglichkeiten haben, an einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung am Ende zu arbeiten. Deshalb äußern wir uns hier entsprechend auch so deutlich. Und ich sage vielleicht nochmal ergänzend dazu, das machen wir nicht nur hier auf der Bank, sondern das machen wir natürlich auch gegenüber unseren Partnern.
Zusatzfrage, also wenn man schon keinen Sanktionsweg geht, in anderen Konflikten ist es dann üblich, dass man den Botschafter einbestellt, wenn man so eine harte Kritik äußert. Warum passiert das hier nicht oder ist das der Fall gewesen?
Also wir bauen darauf und ich glaube, der stellvertretende Regierungssprecher hat es gerade dargelegt, dass wir in Gesprächen darauf hinwirken. Diese Positionierung ist der israelischen Seite auch bekannt und wir hoffen, dass diese Positionierung, die wir in politischen Gesprächen, aber auch auf sonst allen Ebenen äußern, in Israel eben Gehör findet. Denn wir sind überzeugt, dass die Zwei-Staaten-Lösung im langfristigen Interesse Israels vor allem ist, in Frieden und Sicherheit zu sein.
Frau Klaßmann?
Genau. Ich wüsste gerne, welche Maßnahmen jenseits dieser Äußerungen denn vorgesehen sind und ob das Völkerrecht jetzt neuerdings als Thema im BMZ angesiedelt werden muss, weil sich sonst keiner mehr so richtig darum kümmern mag. Das BMZ, das ja Maßnahmen per se nicht ergreifen kann, denn Israel ist ja ein entwickeltes Land und eben daher auch kein Partner der Entwicklungszusammenarbeit.
Also ich mache gerne den Aufschlag, weil wir uns ja gerade, also nicht nur wir als Auswärtiges Amt, sondern auch das BMZ und der stellvertretende Regierungssprecher sehr klar dazu geäußert haben. Es ist ja nun nicht so, dass sich die Ministerien dazu nicht geäußert haben. Wir haben darauf hingewiesen, dass es schwerwiegende Konsequenzen hat, dass die getroffenen Maßnahmen eben in ihrer Reichweite auch sehr schwerwiegend sind. Diese Thematik greifen wir natürlich auf und besprechen das auch mit der israelischen Seite auf allen Ebenen. Ich hatte auch in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass der Außenminister einen sehr engen Kontakt mit seinem israelischen Kollegen pflegt und diese Themen natürlich auch, wie auch im vergangenen Jahr oder fortlaufend, der Gaza-Konflikt eine Rolle spielt, auch dort eine Rolle spielen. Und deswegen sind wir natürlich mit der israelischen Seite in Kontakt und unsere Positionierung ist bekannt. Ob wir im Modus alles davon öffentlich machen oder es eben im Dialog versuchen, das ist dann eine unterschiedliche Fragestellung. Aber Sie können versichert sein, dass diese Positionierung der Bundesregierung bekannt ist.
Sie haben ja eben, Herrn Rinke, gesagt, seine Frage sei hypothetisch. Aber es gibt ja auch den Grundsatz, wenn ich merke, dass ich mit einer Strategie nicht weiterkomme, muss ich vielleicht die Strategie wechseln. Und der Moment könnte ja gekommen sein, wenn eine Seite ganz offensichtlich sagt, das ist nicht unser Modell, das wollen wir nicht. Und das ist ja passiert.
Ja, ich glaube, im Hinblick darauf haben wir jetzt in zwei verschiedenen Ausführungen bereits ausgeführt. Und da bleibt die Antwort gleich, dass wir natürlich versuchen, im Dialog diese Änderung zu bewirken, weil wir daran glauben, dass es im langfristigen Interesse Israels liegt, auch im Sicherheitsinteresse Israels liegt, hier eine Lösung zu befördern. Die beste Lösung, die es dafür gibt, ist die Zwei-Staaten-Lösung. Es ist auch die einzige, die dauerhaft tragfähig ist aus unserer Sicht. Und dem gilt natürlich auch nach wie vor unser außenpolitisches Wirken. Auch im Hinblick übrigens auf die palästinensische Seite, die wir ja nach wie vor unterstützen. Und wir unterstützen auch die palästinensische Zivilbevölkerung im Gazastreifen und setzen uns sehr stark dafür ein, dass dort es jetzt langfristig zu einem Aufbau, Wiederaufbau kommen kann und dafür die Weichen entsprechend gestellt werden. Also unser Wirken setzt darauf, praktische Schritte zu bewirken, die dann dazu führen, dass es eben zu einer Stabilisierung und langfristig zu Sicherheit und Frieden kommt.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Frau Klassmann, war das auch das Thema, weswegen Sie sich nochmal, Sie haben... Das hat sich erledigt. Dann hätte ich jetzt noch, Herr Rinke, bei Ihnen hat sich es jetzt tatsächlich erledigt. Dann habe ich jetzt noch Herrn Traut und Herrn Kubina und damit würde ich es dann heute wirklich dabei bewenden lassen. Wir sind nämlich schon auch erledigt. Herr Kubina, nicht erledigt. Okay.
Gut, eine Frage noch an Herrn Harmsen. Stichwort Steuerhinterziehung. Fachleute gehen ja davon aus, dass sich der Schaden für den deutschen Fiskus Jahr für Jahr roundabout auf 100 Milliarden Euro beziffert. Ist das aus BMF-Sicht ein realistischer Wert? Und welche konkreten Schritte plant Minister Klingbeil, nachdem er ja letztes Jahr schon mehrfach angekündigt hat, den Kampf gegen Steuerhinterziehung intensivieren zu wollen?
Also ich kann ganz grundsätzlich sagen, dass es natürlich weiterhin das Ziel der Bundesregierung ist und auch das klare Ziel, Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, Geldwäsche und Finanzkriminalität insgesamt entschieden zu bekämpfen. Wir haben bisher unter anderem die Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege verlängert und an dieser Ankündigung hat sich nichts geändert. Wir werden das sicherlich auch bald weitere Vorschläge zu vorlegen. Was jetzt die Zahlen zur Steuerhinterziehung angeht, muss ich vielleicht sagen, wir sind, oder was uns vorliegt, ist eine Statistik auf Grundlage von Meldungen der Bundesländer. Wie Sie wissen, ist für den Steuervollzug, aber auch für die Strafverfolgung, sind die Bundesländer zuständig. Die letzte Statistik, die uns vorliegt, ist für das Jahr 2024. In 2024 ergingen 5.559 Urteile und Strafbefehle wegen Steuerhinterziehung. Dabei ging es um insgesamt 1,4 Milliarden Euro hinterzogene Steuern. Die Täterinnen und Täter wurden dafür zu Freiheitsstrafen in Höhe von insgesamt 1.635 Jahren sowie zu Geldstrafen in Höhe von 33,9 Millionen Euro verurteilt. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass die Dunkelziffer sicherlich deutlich höher liegt. Dazu liegen uns selbst aber keine belastbaren Schätzungen vor.
Nachfrage. Dann Zusatz noch, Sie verweisen zu Recht auf die Länderzuständigkeit bei der Steuerfahndung. Allerdings, es gibt ja, wie Sie wissen, auch eine zuständige Bundesbehörde, das Bundeszentralamt für Steuern, das ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat beim Aufklären von Cum-Cum, Cum-Ex. Gibt es denn Pläne, diese Behörde seitens der Bundesregierung mit mehr Mitteln auszustatten, mit mehr Personal auszustatten, um einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass das Dunkelfeld noch stärker auch beleuchtet werden kann und den Steuerfahndern in den Ländern da auch Unterstützung gewährt wird?
Also was jetzt konkrete Vorschläge angeht, würde ich, wie ich es eben angedeutet habe, noch ein bisschen um Geduld bitten. Aber klar ist natürlich, dass wir auch über diese Themen wie Steuerhinterziehung und so weiter ständig und auch im sehr engen Austausch mit den Ländern stehen. Also es gibt da durchaus auch gemeinsame Bestrebungen, da insgesamt sowohl was den Bund als auch die Länder angeht, besser zu werden und sich noch entschiedener diesen Phänomenen entgegenzustellen.
Dann würde ich hier damit heute gerne die Pressekonferenz beschließen. Danke fürs Kommen. Am Freitag gibt es die nächste Möglichkeit zu fragen.